Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Nach dem Corona-Ausbruch beim Großschlachthof Tönjes im Kreis Gütersloh hatten die Behörden den Betrieb vorläufig stillgelegt. Jetzt geht plötzlich alles ganz schnell. Heute wird der Betrieb in Teilen wieder hochgefahren. Welche Einschränkungen es noch gibt und wie das Ganze bei der Bevölkerung vor Ort so ankommt, das klären wir gleich. Außerdem geht es heute bei uns um ein gescheitertes Volksbegehren in Bayern und um das Humboldt-Forum im wiederaufgebauten Stadtschloss in Berlin. Rund 4 Wochen lang war Ruhe in Deutschlands größter Schlachtfabrik bei Tönjes in Reda-Wiedenbrück. Nachdem bei rund 1400 Beschäftigten das Coronavirus nachgewiesen wurde, hatten die Behörden die Produktion gestoppt. Jetzt wird der Betrieb schrittweise wieder hochgefahren. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter Jörg Brökel. Er ist in Reda-Wiedenbrück vor Ort, direkt am Werksgelände. Herr Brökel, normalerweise wird ja bei Tönjes pro Tag werden da rund 20.000 Schweine geschlachtet. Ganz so viel werden es zum Start vermutlich nicht sein, oder?
Nein, ganz so viele werden es sicherlich nicht sein. Man geht mit einem verminderten Kontingent an Mitarbeitern heute an den Start. Das sind 600, die in der Blutverarbeitung und in der Schlachtung arbeiten. Unter neuen Hygieneregeln übrigens im Werk mit Maskenpflicht und ärztlicher Kontrolle am Eingang. Aber ich schätze mal, wenn man vielleicht auf 10.000 Schweine käme, so viel sollen dann später auch mal in der Zerlegung weiterverarbeitet werden, dann ist es schon hochgegriffen.
Was wurde denn verändert, um jetzt die Arbeit vor Ort im Werk sicherer zu machen und um vor allem neue Corona-Fälle zu verhindern?
Ja, da musste sich Tönnies ja nun auch den behördlichen Anordnungen beugen, sage ich mal, damit nicht wieder so eine Masseninfektion ausbricht. Es gibt einen 11-Punkte umfassenden Katalog mit Mitarbeiterschulungen. Also die werden hinsichtlich der Sicherheitsregeln und des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes geschult. Es gibt eine arbeitsmedizinische Versorgung mit ärztlichem Check. Also vor dem Corona-Ausbruch wurden schon die Körpertemperaturen der Mitarbeiter am Eingang gecheckt, aber jetzt gibt es da zusätzlich noch einen ärztlichen Mitarbeiter, der die Leute in Augenschein nimmt. Es gibt ein neues Kantinenkonzept, wo in separaten Bereichen das Essen eingenommen wird. Die Laufwege vom Werkseingang bis zum Arbeitsplatz wurden neu festgelegt, sodass sich Menschen aus verschiedenen Abteilungen nicht treffen können. In allen Betriebsgebäuden ist die Nutzung eines medizinischen dreilagigen Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Also all das hat man auf den Weg gebracht, damit es nicht wieder zu so einer Masseninfektion kommen kann. Und nur unter diesen Bedingungen konnte das Werk ja auch wieder in Betrieb genommen werden.
Wie wird denn die Eröffnung von Tönjes bei den Menschen vor Ort so gesehen? Freut man sich da?
Eher nicht. Wie ist die Stimmung? Unsere Umfragen sind ja nicht wirklich repräsentativ, aber viele, die wir gefragt haben, sagen, dass sie es nicht gut finden, dass Tönjes jetzt wieder loslegt. Zu frisch ist offensichtlich die Erinnerung, dass diese Corona-Masseninfektion den kompletten Kreis Gütersloh für fast 2 Wochen in den Teil-Lockdown gebracht haben. Und nur wenige positive Stimmen konnten wir hören, und zwar meistens aus Menschen, die mit der Landwirtschaft zu tun haben, möglicherweise auch die Schweine mästen oder Ferkel herstellen, die dann sagen, okay, gut, dass er wieder schlachtet, weil wir bekommen unsere Tiere nicht aus den Ställen raus.
Mhm. Greenpeace hat die Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs ja mit einer Aktion begleitet und ein großes Banner aufgehängt. Hängt das noch? Und was kritisieren denn die Aktivisten genau?
Ja, in diesen Minuten muss ich sagen, ich schaue mal hier rüber. Ja, in diesen Minuten wird das Banner wieder eingeholt. Es hat genau 4 Stunden dort gehangen. Und das war eine spektakuläre Aktion. Mit 2 motorisierten Gleitdrachen haben die Aktivisten das Hauptdach von Tönjes geentert. Dann wurde die Dachtür blockiert und wenige Minuten später dieses Plakat oder dieses Banner entrollt. Schluss mit dem Schweinesystem steht da in schwarz-gelb. Und damit kritisiert Greenpeace natürlich nicht nur Tönjes, sondern die Fleischwirtschaft ganz im Allgemeinen. Das geht von der Gülle im Boden bis hin zum überhöhten Antibiotika-Einsatz in Ställen und bis zur Massentierhaltung im Allgemeinen.
Ist denn absehbar, wann bei Tönjes jetzt wieder sowas wie ein Normalbetrieb laufen soll? Und gibt es dann trotzdem noch weiter Einschränkungen oder vielleicht auch dauerhafte Veränderungen?
Naja, erstmal ist es ja so, dass erstmal nur zwei Abteilungen wieder ihren Betrieb aufgenommen haben. Was man gerne von Tönjes wohl machen möchte, ist die Zerlegung des Fleisches, also der Tiere, morgen wieder in Angriff zu nehmen. Da haben heute Vormittag wohl entsprechende Besichtigungen und Tests stattgefunden mit Experten, denn das war genau die Abteilung, wo es zu diesen Masseninfektionen schwerpunktmäßig gekommen ist. Da hat man also mit Kaltrauchproben versucht nachzuvollziehen, wie sind denn die Luftströme, wie funktionieren die neuen Filter. Es sind neue Filter eingebaut worden. Hygieneexperten haben ja gesagt, dadurch, dass die Luft immer wieder verwirbelt wurde und wenig Frischluft zugeführt wurde, bestand überhaupt erst die Gefahr, dass sich so viele Menschen infizieren konnten. Und die haben es dann ja auch letztendlich getan. Also die Experten werfen da heute nochmal einen scharfen Blick drauf. Und dann wird letztendlich im Laufe des Tages entschieden, ob die Möglichkeit besteht, diesen Zerlegebetrieb dann wieder morgen in einer Probephase laufen zu lassen. Hinzu kommt ja auch, dass die Bundesregierung vorhat, das System der Werkverträge komplett abzuschaffen. Also da wird sich auch grundsätzlich für Tönjes etwas ändern.
Jörg Brökel war das live am Tönjes Werksgelände in Reda-Wiedenbrück. Vielen Dank für das Gespräch. Dass die Mieten in deutschen Großstädten nicht einfach immer so weiter steigen können, das hat inzwischen auch die Politik erkannt. Vor gut 5 Jahren hat die Bundesregierung deshalb die sogenannte Mietpreisbremse eingeführt, die zwischenzeitlich mehrfach nachgebessert wurde. Nur so richtig scheint diese Bremse nicht zu funktionieren, denn in vielen Metropolen steigen die Mietpreise weiter an. In Bayern wollte ein Bündnis aus Mieterbund, Mieterverein, Parteien und Verbänden deshalb per Volksbegehren einen sogenannten Mietenstopp einführen. Doch das Volksbegehren hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof jetzt gestoppt. Darüber spreche ich mit unserem Landeskorrespondenten Tobias Krone in München. Herr Krone, warum ist denn das Volksbegehren nach Ansicht der Richter verfassungswidrig?
Ganz einfach, dass der Landesverfassungsgerichtshof hat befunden, das Volksbegehren 6 Jahre Mietenstopp, das wäre ja ein bayerisches Volksbegehren, also für ein bayerisches Gesetz dann auch und natürlich nur für Bayern gültig. Aber damit würde dann auch ein bayerisches Gesetz das Bundesgesetz brechen, also konkret das bürgerliche Gesetzbuch, das wir alle als BGB kennen, wo ja schon Maßnahmen gegen Mietwucher drinstehen würden, zum Beispiel die Mietpreisbremse, die wir ja alle aus den vergangenen Jahren der politischen Diskussion kennen, die sagt, bei Neuvermietung darf die Miete nur 10% mehr sein als die örtliche Vergleichsmiete. Und jetzt mal unabhängig davon, ob diese Mietpreisbremse wirkt oder nicht, was sie erkennbar zumindest im Münchner Raum nicht tut, aber der Bayerische Verfassungsgerichtshof sagt, hier ist eben schon was auf Bundesebene geregelt worden, also darf das Land Bayern und damit auch ein Volksbegehren da nicht mehr reinfunken.
Wie haben denn die Initiatoren auf dieses Urteil reagiert?
Ja, die InitiatorInnen, also Mieterbünde, SPD und Linke, die waren natürlich heute nach dem Urteil geknickt. Gerade weil ja auch ein Drittel dieser neuen RichterInnen sozusagen nicht für diese Mehrheitsentscheidung in diesem Senat gestimmt haben. Beate Zurek vom Mieterverein München hat das nach dem Urteil so kommentiert.
Man ist enttäuscht, dass es auch keine klare Entscheidung sieht. Sieht man ja auch an dem Votum 6-3. Aber wir sind hart gesotten und der Kampf geht weiter. Wir werden rechtliche Schritte jetzt prüfen, ob man Verfassungsbeschwerde jetzt erhebt.
Ja, und diese Verfassungsbeschwerde, die könnte der nächste Schritt sein. Das Volksbegehren könnte nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und dann mal fragen, wie seht ihr denn das so? Darf Bayern eigentlich wirklich nicht selbst entscheiden, ob es hier diese Mietpreis oder diesen Mietenstopp erhebt? Möglicherweise könnte aber gerade in Karlsruhe eine andere Entscheidung hier zuvorkommen. nämlich ob der Berliner Mietendeckel rechtens ist. Auch hier prüft ja Karlsruhe, ob ein Land wie Berlin das alleine entscheiden kann. Und wenn ja, dann könnte das Volksbegehren auch hier in Bayern wieder losgehen.
München galt ja lange Zeit als die teuerste Stadt in Deutschland, was so die Mieten angeht. Wie stark ist denn insgesamt Bayern von dem Anstieg der Mieten betroffen? Finden sich da ähnliche Tendenzen auch im Rest des Freistaats?
Ja, in ganz Bayern wachsen die Mieten ordentlich, zumindest in den vielen größeren Städten, die ja mehr oder weniger alle zu Schwarmstädten geworden sind, wie das die UrbanistInnen sagen würden. Also angefangen bei Unistädten wie Regensburg und Würzburg. Hier liegen die Mietsteigerungen jährlich bis zu 9% bei Altbauwohnungen, sehr beliebt bei Studierenden. Das geht aber auch weiter bei Städten wie Augsburg oder anderen Städten im erweiterten Speckgürtel von München. Also die Leute fahren da oder pendeln teilweise bis zu 100 Kilometern täglich einfach. Und in München steigt jetzt auch trotz Corona, steigen die Mieten weiter. Zurzeit zahlt man mindestens 20 Euro den Quadratmeter in der Innenstadt und auf dem gesamten Stadtgebiet sind 17,20 Euro. Nur mal verglichen mit anderen deutschen Großstädten im Durchschnitt, da sind das 12 Euro den Quadratmeter. Also das ist diese Ausnahmesituation im Münchner Raum. Auch wenn man sagen muss, der Anstieg ist inzwischen leicht gedämpft. Statt 40 Cent pro Quadratmeter sind es im letzten halben Jahr jetzt nur noch 10, in Anführungsstrichen nur noch 10 Cent gewesen.
Mhm. Vielleicht noch die kurze letzte Frage. Hat denn die Landesregierung irgendwelche Pläne, wie jetzt dieser Mietenanstieg noch zu stoppen ist?
Ja, allerdings nicht durch irgendwelche gesetzlichen Regelungen, sondern sie möchte vor allen Dingen, dass schneller gebaut wird. Da gibt es jetzt ein neues Baurecht, das in wenigen Wochen wirksam sein soll. Die Genehmigung soll schneller werden, die Abstände zwischen Häusern sollen enger werden dürfen und auch die Stellplatzpflicht pro Wohnung für Autos soll wegfallen. So will Bayern mehr neue Wohnungen hinkriegen. Allerdings, wenn man sich anschaut, allein 30.000 Leute ziehen jährlich in die Region München und es werden ja immer so rund um 10.000 Wohnungen gebaut. Das ist also immer noch längst nicht das, was man sich erhofft, um diesen großen Wohnraummangel zu bekämpfen.
Einschätzungen waren das von Tobias Krone. Vielen Dank für das Gespräch. Dass mitten in Berlin ausgerechnet ein barockes Schloss wieder aufgebaut wird, das freut längst nicht jeden Berliner. Gerade im Ostteil der Stadt gibt es viele Menschen, die sich eher gewünscht hätten, den Palast der Republik, den Sitz der Volkskammer, zu erhalten. Doch eine Sanierung des asbestverseuchten Gebäudes war angeblich zu teuer. Inzwischen ist der sozialistische Palast abgerissen und das alte, neue Stadtschloss fast fertig. Unter dem Titel Humboldt-Forum soll es unter anderem Platz für Ausstellungen und Veranstaltungen bieten. Eröffnet werden soll es voraussichtlich im Dezember. Claudia van Laak.
Bauhelm und neongelbe Warnweste sind nach wie vor Pflicht, auch wenn sich die Arbeiten langsam dem Ende zuneigen. Fast wie vor 300 Jahren thront das imposante Stadtschloss mit der gelben Sandsteinfassade wieder in der historischen Mitte Berlins, allerdings noch von einem Bauzaun abgeschirmt. Entstanden ist ein neues Stadtquartier. Das Humboldt-Forum nimmt so viel Platz ein wie 700 Einfamilienhäuser.
Wir sind jetzt hier auf der Südostseite.
Johannes Wien, Finanzvorstand der Stiftung Humboldt-Forum.
Und sehen jetzt hier auf dem Süden, wie gearbeitet wird und die Außenanlagen hergerichtet werden. Und hier hinter mir auf der Seite zur Spree, zum Dom zu, da ist es schon fast fertig und gepflastert. Und hier sind entstanden die neuen Spreeterrassen.
Auf der Spreeseite zeigt das Humboldt-Forum sein modernes Gesicht. Die anderen drei Seiten sind historische Rekonstruktionen, in die originale Fassadenteile eingefügt wurden.
Und hier kann man im Moment den Unterschied sehr gut sehen, weil alles, was ganz hell ist, eben der neue Sandstein ist und der alte, originale Sandstein dunkel ist. Und das fällt hier besonders auf.
Wer das Gebäude betritt, lässt die Barockzeit hinter sich, wird in die Moderne katapultiert. Im zentralen Foyer finden gerade die ersten Tests für eine von der Decke hängende, mit Monitoren ausgestattete Skulptur statt, auf der das Programm des Humboldt-Forums projiziert wird.
Innen ist es so gut wie fertig.
Genau. Man hat ja von oben nach unten begonnen. Oben die Ausstellungsflächen der Staatlichen Museen zu Berlin. Die sind fertig, da sind die Vitrinen schon drin. Das gleiche gilt hier für die Ausstellungsräume.
Ergänzt Michael Mattes, Sprecher des Humboldt-Forums. Während die Ausstellungen des Stadtmuseums Berlin und der Humboldt-Universität quasi fertig sind, lässt die Präsentation der außereuropäischen Sammlungen noch auf sich warten. Das Problem hier, die Exponate sind äußerst sensibel. Sie brauchen ein Museumsklima. Temperatur und Feuchtigkeit dürfen nicht schwanken. Und das lässt sich nur über einen längeren Zeitraum herstellen. Auch die ursprünglich zur Eröffnung angekündigte Elfenbeinausstellung unter dem Titel »Schrecklich schön« muss in das nächste Frühjahr geschoben werden. Die wertvollen Elfenbeinexponate aus der ganzen Welt brauchen ebenfalls ein besonderes Klima. Zudem erschwert Corona den internationalen Verleih von Kunstwerken. Die offizielle Sprachregelung lautet deshalb: »Wir eröffnen nicht im Dezember, wir öffnen.«
Dass man jetzt mal rein kann, hinter die Fassaden gucken kann und sich einen ersten Einblick bietet für die Besucherinnen und Besucher. Das wird dann sukzessive gesteigert im Laufe des nächsten Jahres.
Auf der Fluchttreppe geht es nach oben auf die Dachterrasse.
Hier muss man sehr aufpassen, Schläuche und Stufen.
Oben angekommen bietet sich eine fantastische Aussicht. Die Museumsinsel, der Boulevard unter den Linden, der Bundestag, das Rote Rathaus. Die 60 Meter hohe goldene Schlosskuppel mit dem Kreuz an der Spitze. Nicht alle sind glücklich über dieses christliche Symbol. Die Schlosskuppel ist hier oben zum Greifen nah. Im nächsten Sommer dürften auf dieser Terrasse die ersten Gäste ihren Kaffee trinken und die Aussicht genießen. Schon sehr viel früher, nämlich im Dezember, öffnet im Keller die Ausstellung zur Geschichte des Ortes. Johannes Wien.
Über uns schweben jetzt hier Pfähle. Das sind Eichenpfähle, die die ursprüngliche Gründung des Schlosses waren, die wir ein bisschen angehoben haben. Aber für die Besucher wird so deutlich, wie man sich im Märkischen Sand verankert hat, um hier großes Gebäude zu errichten.
Im Untergeschoss haben Archäologen Mauern des barocken Stadtschlosses freigelegt und die Reste des Dominikanerklosters aus dem 13. Jahrhundert. Ein Kapitel der Ausstellung ist der Sprengung des kriegsbeschädigten Stadtschlosses im Jahr 1950 gewidmet. Auf Anweisung von Walter Ulbricht, dem damaligen Generalsekretär des Zentralkomitees der SED.
Wir zeigen dazu eine kleine Filmsequenz, aber vor allen Dingen ist ganz original und authentisch, dass es hier so kleine Mulden gibt, die wir auch noch besser ausleuchten, als das heute der Fall ist. Da wurde Sprengstoff eingemauert, um die Sprengwirkung zu erhöhen, um dieses große Portal, das ja relativ unzerstört sozusagen da stand, dann eben zum Einstürzen auch zu bringen.
Auch wenn die spektakulären Ausstellungen im Dezember noch fehlen werden, im und am Humboldt-Forum wird es Ende des Jahres eine Menge zu sehen geben. Die Kunst am Bau zum Beispiel, eine Bronzeplastik in Form einer schwarzen Flagge auf Halbmast. Mit dieser Arbeit will der frühere Ai Weiwei-Mitarbeiter Kang Sung-ku zu einer Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte auffordern. Michael Mattes, Sprecher des Humboldt-Forums, resümiert.
Das koloniale Erbe einerseits, die Geschichte des Ortes andererseits und die Gebrüder Humboldt sind die drei Themen, die das erste Jahr hier auch mit zahlreichen Veranstaltungen bespielt werden.
Bei freiem Eintritt übrigens. Bezahlt werden muss nur für Sonderausstellungen und für ganz besondere kulturelle Veranstaltungen. Platz ist für eine ganze Kleinstadt. Etwa 20.000 Menschen gleichzeitig können sich im Humboldt-Forum aufhalten.
Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Campus und Karriere. Thema bei ihm unter anderem Kontrolle und Zensur an Hongkongs Hochschulen. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.